Hallo liebe Freunde, hier geht's mal wieder richtig rund. So langsam kommt die Geschichte zu ihrem Höhepunkt. Unvorhersehbare Dinge geschehen, mit denen niemand gerechnet hat. Ob Sieg oder Enttäuschung, nichts läuft so richtig rund, wie es unsere Freunde erwartet hatten. Dabei schien alles so perfekt zu sein. Aber schnell kommt es anders, als man denkt. Na dann, schauen wir mal. Das 9. Kapitel heißt Sieg und Enttäuschung. Der Plan stand und jeder hatte seine Aufgabe. Paul war mit der Nervensäge Aura zu Kurt unterwegs, um ein bisschen an seinem Flugzeug herumzuschrauben. Iliana zauberte unterdessen ein unsichtbares Netz über den kompletten Garten. Natürlich nur als Vorsichtsmaßnahme. Das Netz war magisch. Wie alle magische Netze eben sind. Es war ausschließlich nur für das chemische Gift von oben bestimmt, also völlig harmlos für alles Gute, das von oben kommen würde. Fast lautlos gelangte Paul mit Aura in die Flugzeughalle. Für Aura schien jedes Türschloss kein Problem zu sein. In Sekundenschnelle hatte sie das Schloss zur Flugzeughalle geknackt. Paul kannte Kurt und sein Flugzeug sehr gut. Noch vor ein paar Jahren, Paul war 16 Jahre alt, durfte er mit Kurt eine Runde über die Stadt drehen. Still saß er neben ihm und beobachtete jede Bewegung, jeden Schalter und jeden Knopf, den er betätigte. Paul hatte eine Begabung. Er konnte sich alles, besonders Details, ganz genau merken. »Sie hat sich fast nicht verändert«, sagte Paul, als er vor dem Flugzeug stand. Er schüttelte amüsiert den Kopf. Der alte Kurt muss immer noch in sie verliebt sein. Naja, eigentlich sprach er ja immer nur wie eine Person von ihr. Wen meinst du? Fragte Aura misstrauisch. Paul hob seine rechte Augenbraue. Die alte Sue natürlich. Was? Wo ist sie? Aura sah sich panisch um. »Direkt vor dir!« Paul deutete auf das Flugzeug. »Es ist eine alte Jester.« »Sue? Jester? Du verführst mich!« »Tut mir leid. Ich vergesse immer, dass du dich nicht so auskennst in unserer Welt.« Paul erklärte ihr, dass Jester die Modellbezeichnung von dem Flugzeug war und Kurt sie Sue nannte. Das war der Name seiner Frau. »Ich versuche es zu verstehen«, sagte Aura. Paul nickte und ging um das Flugzeug herum. »Wie ich es mir gedacht habe«, flüsterte Paul, als er die Tür überprüfte. »Von was redest du?«, sagte Aura und sah sich ständig um. »Na, die Tür von der alten Sue ist offen und der Schlüssel steckt auch noch.« »Du meinst das alte Flugzeug, stimmt's?« »Super, du hast es verstanden.« Paul hob den Daumen und stieg nun ganz in das Flugzeug. Er brauchte nur einen Augenblick, dann hatte er gesehen, was ihn interessiert hatte. »Immer noch die alten Gewohnheiten«, sagte er und zeigte auf die Tankanzeige. »Kurt tankt nie voll, zumindest nicht seine alte Lady.« Dann tat er so, als hätte er ein Glas in der Hand und trank. Die Elfe sah ihn überrascht an. »Na, du weißt schon, Kurt trinkt schon mal gern halt über den Durst. Und glaub mir, das ist kein Himbeersaft.« Aura verstand mal wieder gar nichts. »Ah, schon gut. Das ist nicht wichtig.« Paul winkte ab und zeigte auf einen speziellen Hebel. »Also, das ist der Sprühhebel, um das Gift zu versprühen, was wir ja unbedingt verhindern wollen.« »Ja, unbedingt«, wiederholte Aura und blickte Paul sehr herausfordernd an. Paul überlegte kurz. »Sag mal, wie sieht das eigentlich mit dir aus?«
»Was soll wie mit mir aussehen?«, fragte Aura mürrisch.
»Na, mit deiner Zauberkraft.«
»Sag ich nicht«,
Paul verkniff sich ein Lachen. »Ich dachte nur«, meinte er dann, »vielleicht könntest du es uns beiden leichter machen, schnell wieder von hier zu verschwinden.
Die kleine Elfe verzog ihr Gesicht und dachte nach. Vielleicht könnte ich uns helfen. Vielleicht aber auch nicht. Verstehe, du kannst nicht so wirklich richtig zaubern.
Pass auf, was du sagst. Natürlich kann ich zaubern.
Sie blickte Paul empört an. Aber er fixierte sie und grinste leicht. Aura schien etwas unsicher zu sein. Ich habe meinen Staubbeutel vergessen. Es war ihr sehr peinlich. Keine Sorge, sagte Paul. Wir schaffen das auch ohne Elfenstaub. Dann hatte er eine Idee.
Kurt soll ruhig denken, dass alles in Ordnung sei.
Er verließ das Flugzeug und sah sich in der Halle um.
Was hast du vor? Fragte Aura.
Ich werde die Tankanzeige manipulieren. Und dazu brauche ich einen Kanister und einen Magneten. Doch Aura verstand überhaupt nichts.
Ach, schau einfach zu, ich mach das schon.
Schnell hatte Paul einen leeren Kanister gefunden. Nur mit dem Magneten dauerte es etwas länger.
Ach ja, ein Schlauch brauchen wir auch noch.
Ist das sowas wie das da? Sagte Aura.
Perfekt. Paul öffnete eilig den Tank,
führte den Schlauch ein und sog am anderen Ende, was Aura nur mit einem Kopfschütteln begleitete. Dann spuckte Paul plötzlich, als der Sprit bei ihm angekommen war. Schnell quetschte er das Ende vom Schlauch ab und steckte es in den Kanister. Paul erklärte der Elfe, während der Kanister volllief, warum er das getan hat. Und jetzt, fuhr er fort und schraubte den Kanister wieder zu, während wir die Tankanzeige manipulieren. Er stieg zurück ins Flugzeug und brachte den Magneten unterhalb der Anzeige so an, dass es aussah, als sei er immer noch halb voll. Paul nickte mit einem Lächeln. Genau so, sagte er. Aber wir werden natürlich auch das Giftzeug mit einem harmlosen Wasser austauschen. Als er das alles unter den Augen der Elfe mit Zufriedenheit erledigt hatte, klatschte er erleichtert in die Hände.
Fertig. Wir haben es geschafft.
Du hast es geschafft. Du hast es ganz allein geschafft.
Doch Paul schüttelte entschieden den Kopf.
Nein, oh nein, meine kleine Elfe. Wir haben es gemeinsam geschafft.
Na gut. Vielleicht hast du recht.
Nicht vielleicht, sagte Paul.
Schon gut. Belassen wir es dabei.
Paul nickte und lachte.
Aber, sagte Aura, ich muss dir trotzdem noch was sagen.
Paul sah sie überrascht an.
Na dann, sagte er und hob die Augenbrauen.
Aura zögerte kurz.
Ja, dabei geht es um dich und Iliana, weil...
Schon gut, unterbrach Paul sie plötzlich.
Aber das kann warten. Verschwinden wir lieber erstmal von hier.
Etwas später saßen beide in Pauls Auto, das er clevererweise in einer Nebenstraße geparkt hatte.
Also, setzte Aura sofort erneut an, du und Iliana, ihr zwei werdet...
Ganz egal, unterbrach Paul sie.
Ich will es nicht wissen.
Aber...
Doch Paul brachte sie mit einer Handbewegung zum Schweigen.
Ich will es nicht wissen.
Seine Worte klangen nun unmissverständlich.
Aura seufzte und wandte sich ab.
Schweigend fuhren sie in Richtung Garten. Paul starrte nur auf die Straße und dachte nach, während Aura auf der Hutablage saß und scheinbar das Gleiche tat. Dann plötzlich trat Paul auf die Bremse und Aura fiel von der Hutablage auf den Rücksitz.
Sind wir schon da?
Sie blickte aus dem Fenster.
Es war dunkel. Sehen konnte sie nicht viel.
Das letzte Stück musst du alleine gehen. Ich meine fliegen.
Paul ließ das Fenster herunter.
Wir sind am Feldweg. Es sind nur noch ein paar hundert Meter bis zum Garten.
Aura wollte etwas sagen, doch Pauls Blick verriet ihr, dass sie es lieber lassen sollte.
Ich habe noch etwas zu erledigen, sagte er mit ernster Miene. Aber keine Sorge, ich werde morgen früh pünktlich bei euch im Garten sein. Aura wusste, dass jetzt alles gesagt war und flog aus dem Fenster. Nach ein paar Metern wandte sie sich kurz um. Die Scheinwerfer vom Auto waren immer noch zu sehen. Wollte Paul nicht losfahren? Dachte Aura. Sie schüttelte den Kopf, flog dann aber weiter in Richtung Garten. Doch kurz darauf wandte sie sich noch einmal um. Da waren keine Scheinwerfer mehr. Das Auto war verschwunden. Im Rathaus brannte noch Licht im Büro des Oberbürgermeisters, der ein aufregendes Gespräch führte.
»Da bist du ganz sicher, Kurt?«
Eine Bestätigung folgte vom anderen Ende.
»Ja, verstehe«,
seufzte der Oberbürgermeister in den Hörer.
»Nein, unternehm bitte nichts. Dafür habe ich meine Leute.« »Nein, natürlich nicht. Du tust genau das, was wir vereinbart haben.« »Ja, ganz genau. Und mach dir keine Sorgen. Ich kümmere mich darum.«
Der Oberbürgermeister legte den Hörer langsam zurück auf die Gabel. Sekundenlang saß er nur gebeugt an seinem Schreibtisch. Dann richtete er sich langsam auf, ballte die Fäuste und schlug mit ihnen auf den Tisch.
»Nein! Nee! Ich zog kurz vor dem Ziel!«
murmelte er. Er stand von seinem Platz auf und trat zum Fenster.
»Es ist der letzte Garten! Dann habe ich es geschafft!«
sprach er sich Mut zu. Doch dann schüttelte er entschieden den Kopf.
»Aber Frieden finde ich nicht! Niemals!«
Dann senkte er seine Stimme, so als habe er Angst, jemand könnte ihn belauschen.
»Warum hast du mir das angetan, dass ich so verbittert und gefühllos werden musste?«
Dann zuckte er zusammen. Es war ihm so, als hatte er ein Geräusch gehört. Langsam drehte er sich um, als plötzlich das Licht ausging und er völlig im Dunkeln stand.
»Was zum Teufel?«
fluchte er leise und brach ab, als er plötzlich hörte, wie seine Bürotür ging. Er war nicht mehr alleine.
»Wer ist da? Ich habe eine Waffe. Ich warne Sie.«
Doch er bekam keine Antwort. Hastig tastete er sich ohne große Mühe zu seinem Schreibtisch, wo er tatsächlich eine Pistole in seiner Schublade hatte. Ein metallisches Geräusch drang ihm entgegen, auf dem ein leises Klicken folgte.
»Ach so«, sagte der Oberbürgermeister, »auf meinem Tresor haben die es abgesehen.«
Er hatte den Schreibtisch erreicht, zog die Schublade auf und nahm seine Pistole heraus. Schnell entsicherte er sie und richtete sie auf den Tresor.
»Ich sage es Ihnen kein zweites Mal. Entweder Sie verschwinden sofort oder ich schieße.«
Unheimliche Stille lag in der Luft. Ein dumpfes, quietschendes Geräusch drang aus der Ecke vom Tresor. Peng! Der Oberbürgermeister hatte geschossen. Mit anhaltendem Atem lauschte er in die Stille hinein. Kurz darauf glaubte er, einen Schatten zu sehen, war sich aber nicht sicher. Nur Augenblicke später wurde die Bürotür aufgerissen und mit einem lauten Knall wieder geschlossen. Sekunden vergingen. Dann ging das Licht wieder an. Der Oberbürgermeister starrte auf die Tür und weiter auf den Tresor, der weit offen stand. Schon von Weitem konnte er erkennen, was ihm gestohlen wurde. Wütend rannte er zur Bürotür, die, wie er erwartet hatte, verschlossen war.
»Verdammt!«
brüllte er und schlug mit der Faust gegen die Tür. Kurz überlegte er, sie aufzuschießen. Dann ließ er es bleiben und dachte nach. Hören würde ihn keiner mehr um diese Uhrzeit. Schnell stürzte er zurück zum Schreibtisch, legte die Pistole aus der Hand und griff zum Telefon. Ein Auto kam die Straße hinunter und parkte vor einem großen Mietshaus. Der Motor verstummte und ein junger Mann stieg aus. Es war Paul. Er schloss den Wagen und wandte sich zum Haus, als ein Polizeiwagen heranraste und mit quietschenden Reifen ihm den Weg versperrte. Blitzschnell sprangen zwei Beamte heraus und richteten ihre Waffen auf ihn. Paul war entsetzt und hob sofort die Hände. Während ein Beamter ihn Handschellen anlegte und ihm seine Rechte vorlas, griff sich ein Kollege Pauls Autoschlüssel und ging zu seinem Wagen. Nachdem er ihn durchsucht hatte und als letztes den Kofferraum zuschlug, telefonierte er mit seinem Handy. »Nein, tut mir leid, aber er hat nichts dabei.« Er blickte zu Paul, während er weitere Anweisungen über sein Handy bekam. »In Ordnung, wir nehmen ihn mit aufs Revier.« Es waren zwei wache, aufmerksame Augen, die das Geschehen beobachtet hatten. Durch das feine Gehör hatte das Wesen, es war eine süße kleine Fledermaus, alles mit angehört und die Information sofort weiter an eine schielende Eule gegeben, die es an zwei Mäusen, es war nur eine, weitergab, die es dann direkt einen müden alten Rahmen erzählte. »Was wird mir denn überhaupt vorgeworfen?« fragte Paul, als er auf dem Revier vor einem Beamten saß. Der kleine dicke Polizist schüttelte nur den Kopf, nachdem er Pauls Personalien aufgenommen hatte.
»Das erfahren Sie noch früh genug«, gab er ihm schließlich eine kurze Antwort.
»Dürfen Sie mich überhaupt ohne triftigen Grund und Beweise festhalten?« Der kleine dicke Beamte runzelte schlecht gelaunt die Stirn und blickte ihn prüfend an.
»Morgen früh. Um 9 Uhr werden Sie alles erfahren.«
Paul grinste ihn breit an. »Ich weiß, wer dahinter steckt. Mein Vater, der Oberbürgermeister. Ja, richtig, na, stimmt doch, oder?« Der Beamte zögerte kurz, als die Tür aufging und ein Kollege hereinkam. Seine Blicke wanderten von Paul zu seinem Kollegen.
»Wie gesagt, morgen erfahren Sie alles.«
Doch Paul wollte sich damit nicht zufrieden geben. »Ich habe das Recht, einen Anruf zu tätigen.« Der dicke Beamte nickte.
»Ja, das dürfen Sie.«
»Na prima.« Paul griff nach dem Telefon des Beamten.
»Morgen früh, um 9 Uhr, dürfen Sie das gerne tun.«
Dann blickte er zu seinem Kollegen.
»Führen Sie ihn ab. Und bringen Sie ihn in Einzelhaft.«
Paul war wütend, als er in seiner Zelle saß, die nur ein kleines Fenster hatte. Doch seine Wut galt nicht den Beamten, sondern sich selbst. Er schüttelte lachend den Kopf. Wie dumm war er nur gewesen, zu denken, dass sein Vater ihn nicht beschatten würde. Paul hatte jetzt viel Zeit, über alles nachzudenken. Erst vor einem Jahr tat er etwas, das er heute bereute. Er ging zu seinem Vater, weil er Schulden hatte. Natürlich war sein Vater sofort bereit, ihm zu helfen. Dafür verlangte er nur eine ganze Kleinigkeit. Schon am nächsten Tag übergab Paul seinem Vater die Urkunde aus dem Garten, den Iliana retten wollte. Aber in dieser Nacht hatte er es wieder, wenn auch überstürzt, in Ordnung gebracht. Doch sein Vater war ja nicht blöd. Und als er sah, dass die Urkunde verschwunden war, wusste er genau, wer dafür in Frage kam. Paul ballte die Faust und schlug gegen die Zellenwand. Dann huschte ein Lächeln über sein Gesicht, als er an die Urkunde dachte, die er gut versteckt hatte. Aber wie sollte er morgen früh rechtzeitig zum Garten kommen, um Iliana und all den anderen beizustehen? Schließlich beruhigte er sich mit dem Gedanken, dass Iliana ja eine Elfe war und zaubern konnte. Die Nacht verging und ein neuer Morgen brach an. Paul hatte kaum geschlafen. Zu sehr hatte er sich Sorgen und Gedanken gemacht, wie es jetzt wohl weitergehen würde. Er blickte hinüber zur Uhr, die außerhalb seiner Zelle an der Wand hing. Es war 7:15. Wenn er es noch zum Garten schaffen wollte, musste er jetzt los. Doch wie sollte er? Seine Hoffnung sank von Minute zu Minute. Frustriert und wütend wandte er sich zum Fenster seiner Zelle. Was jetzt wohl im Garten los war, dachte er, als ihm plötzlich am Fenster etwas auffiel. Ein weißes Blatt Papier flog gegen die vergitterte Scheibe. Es musste wohl der Wind gewesen sein, dachte Paul, als es im nächsten Moment, wie durch Zauberei, auch schon zu Paul in die Zelle schwebte. Eilig fing er es auf, denn er wusste, dass nur Magie im Spiel sein konnte. Doch woher kam es? Und warum war es nur ein leeres Blatt Papier? Er drehte und hielt es gegen das Licht. Kein Zeichen. Nichts. Schließlich legte er es auf sein schmales Bett, als etwas geschah. Wie von Geisterhand wurde mit einem Mal eine schwarze Schrift sichtbar. Paul setzte sich zu dem Blatt aufs Bett und las. »Hallo, lieber Paul. Ich habe gerade die Nachricht von einem müden alten Rahmen bekommen, dass du im Gefängnis sitzt. Doch leider viel zu spät. Sonst wäre ich dir zu Hilfe geeilt. Jetzt muss ich hier im Garten bleiben, um ihn mit all den anderen zu beschützen. Mach dir keine Sorgen. Wir werden alles tun, um ihn zu retten. Und jetzt zu uns, Bein. Es war ein schöner Abend mit dir. Der Pizza, den Kerzen und dem Wein. Ich wünschte, ich könnte dich zum Abschied noch einmal sehen.« Pauls Herz schlug schneller. Was sollte das heißen, zum Abschied? Er las hastig weiter. »Aber vielleicht ist es besser so. Den Abschied nehmen tut mir immer so weh. Wir werden uns leider nie wiedersehen, denn einer Elfe ist es strengstens verboten, sich in einen Menschen zu verlieben. Ich wünsche dir in deiner Welt viel Glück und hoffe, dass du mich nicht so schnell vergisst. Ich werde dich ganz sicher nicht vergessen. Niemals. Lebe wohl, liebster Paul. Eliana.« Langsam steckte er den Brief in seine Hosentasche. Er sah sich um und hatte plötzlich eine Idee. Er holte tief Luft und schrie so laut er konnte. Kurz war es still. Dann kam ein Beamter angelaufen und sah Paul auf dem Boden liegen. Pauls Gesicht war bleich und er schien ohnmächtig zu sein. Der Beamte rief sofort einen Krankenwagen, der kurz darauf eintraf. Die Sanitäter trugen ihn auf eine Trage aus dem Revier. Noch auf dem Weg hinaus zum Krankenwagen sprang Paul plötzlich von der Trage, schnappte sich irgendwie den Wagenschlüssel und rannte zum Wagen. Das alles geschah so schnell, dass sie Paul nicht mehr aufhalten konnten. Mit lautem Sirenengeheul raste der Krankenwagen durch die Straßen zum anderen Ende der Stadt. Paul hatte ein paar Minuten Vorsprung vor der Polizei. Es war kurz vor 8, als er den Feldweg zum Garten erreichte. Suchend blickte Paul den Himmel ab, doch ein Flugzeug konnte er nicht erkennen. Plötzlich flog ein riesiger Schwarm Vögel über ihn hinweg und landete hinter ihm auf dem Feldweg. Paul war überrascht und erleichtert zugleich, denn er wusste, das taten sie, um ihm zu helfen. Von weitem sah er am Garten jemanden stehen. Es war ein kleiner Junge, der scheinbar auf ihm wartete. Paul fuhr langsamer und sah dabei aus dem Rückspiegel. Gerade hatte auch die Polizei den Feldweg erreicht. Natürlich kamen sie nicht so einfach weiter. Es waren Hunderte von Staren, Rahmen, Spatzen und viele andere, die ihnen den Weg versperrten. Nur wenige Meter stoppte Paul vor dem Jungen den Wagen und sprang heraus. »Du musst Paul sein, stimmt's?« rief ihm der Junge zu. »Ja, und du, Anton«, rief Paul hastig zurück und lief die letzten Meter bis zum Garten. »Du kommst leider zu spät. Es ist niemand mehr da.« Paul blieb abrupt stehen und wandte sich zu Anton. »Wo sind sie hingegangen?« »Zurück ins Feen- und Elfenreich, wo ihnen kein Mensch folgen kann.« Seufzend senkte Paul den Kopf. »Und der Garten? Was ist mit dem Garten?« Er sah an Anton vorbei zu dem Polizeiwagen, der sich langsam seinen Weg durch ein Meer von Vögeln bahnte. »Es ist alles in Ordnung. Soll ich dir bestellen?« Paul nickte, als er plötzlich ein Wagengeräusch hinter sich hörte. Langsam wandte er sich um. Eine schwarze Limousine hatte fast lautlos hinter ihm gehalten. Gebannt wartete Paul, was nun passieren würde. Eine Wagentür öffnete sich und ein schwarz gekleideter Mann mit schwarzer Sonnenbrille stieg aus. »Ich mache es kurz«, sagte der Mann. Entweder du steigst ein oder die Polizei verhaftet dich erneut. Paul atmete hastig und blickte sich zu Anton und der Polizei um, die immer noch mühsam vorankam. Auch wenn er nicht wusste, wer die Leute waren, ins Gefängnis wollte er auf gar keinen Fall mehr. Und du? Kommst du klar oder willst du mitkommen? Paul warf einen Blick zur Limousine. Doch der Mann am Wagen schüttelte eindeutig den Kopf. Kein Problem. Ich bin sowieso mit dem Rad hier, sagte Anton. Also dann, sagte Paul, wir sehen uns und dann erzählst du mir alles. Klar, mach ich. Paul nickte und ging zur Limousine. Die Scheiben waren verdunkelt. Wer schickt sie? Doch der Mann schwieg, öffnete die hintere Wagentür und wies ihn an, einzusteigen. In Ordnung, sagte Paul und stieg ein. Anton sah zu, wie der Wagen wendete und davonfuhr. Dann blickte er hinunter zu der Polizei, die nun endlich vorwärts kam. Anton schüttelte grinsend den Kopf, griff sich sein Fahrrad und fuhr durch das Maisfeld davon. Fortsetzung folgt.